Ich begrüße Sie meinerseits. Wir sind auf der Zielgeraden und werden heute das Seminar sozusagen abschließen und morgen die Abschlussprüfung haben oder so ähnlich. Nein, wir werden morgen feiern. Einen richtig schönen Gottesdienst. Und heute Abend wird es wie immer zwei Teile geben. Diesmal sind sie etwa beide gleich lang. Der erste Teil wird die Frage behandeln, was passiert jetzt denn eigentlich, wenn man mit dem Glauben ernst macht, wenn man sich wieder neu auf Gott oder zum ersten Mal auf Gott einlässt, wenn man Ja sagt, kriegt man da Flügel oder einen Heiligenschein oder was passiert? Darüber will ich heute im ersten Teil reden. Und im zweiten Teil möchte ich dann mit Ihnen den morgigen Gottesdienst besprechen, damit Sie wissen, worauf Sie sich einlassen und was Sie erwarten dürfen. So also heute Abend. Das Erste, ich muss gestehen, ich habe ganz bestimmte Vorstellungen gehabt, was passieren würde, wenn ich mich auf den Glauben einlasse. Und diese Vorstellungen waren, mit Verlaub gesagt, grauenhaft. Ja. Ich hatte so Vorerfahrungen gemacht mit christlichen Gruppen. Und diese Leute schienen mir alle irgendwo so weltfremd, so uniform, so langweilig zu sein, dass ich mich in aller Regel wohler gefühlt habe unter Nichtchristen als unter Christen. Und ich dachte, meine Güte, wenn ich so werden müsste, bloß nicht. Ähnlich ging es meiner Tochter, die ich auf eine Veranstaltung mitgenommen habe. Und da waren so alles alternative Christen, alle mit Birkenstock und so. Und dann sagte sie, Papa, muss man das so machen? Ich sage, muss man nicht. Was passiert also eigentlich? Zuerst einmal, ich hatte Angst, dass ich fremdgesteuert werde. Also ich hörte immer, dass man seinen Willen aufgibt, sich in die Hand Gottes begibt und dass er jetzt führt. Und dann gab es auch mal so in einer frommen Organisation so ein Bild, wo das Ich vom Thron gestürzt wurde und dann kam der Herr Jesus auf den Thron. Und ich dachte so, meine Güte, also bitte nicht. Ja? Ich möchte schon noch selbstbestimmt leben. Und in der Tat, es gibt Menschen, die brauchen das und die hängen sich dann irgendwo an eine Gemeinde und wie die dann alles machen, machen sie alles nach und sie verlieren dabei ihre Eigenständigkeit und ihre Originalität. Ja, das kann nicht sein, Verehrte. Wenn das stimmt, was wir an den Abenden vorher gesagt haben, dass Gott uns einmalig unverwechselbar als Original geschaffen hat, ja, dann wird er doch nicht ausgerechnet dann, wenn wir uns wieder auf ihn einlassen, uns diese Originalität nehmen. Ja? Sondern ich glaube eine Gemeinschaft von Christen, wo die einzelnen Originale geradezu hervorgekitzelt und gefördert werden. Also mit Sicherheit wird das nicht passieren, dass wenn Sie sich auf den Glauben einlassen, Sie plötzlich wie eine Marionette selbst fremdbestimmt durchs Leben geistern oder sich Maßstäbe holen bei Leuten, die ihre religiösen Vorbilder sind und dann genauso reden, genauso beten, genauso singen und ich weiß nicht was alle, sondern Gott will, dass wir unsere Originalität beibehalten oder gar erst recht entfalten. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Mein Grafiker war ein Bayer. Darum ist hier ein schönes bayerisches Haus so auf dem Lande abgebildet. Dieses Haus ist für mich ein Symbol. Ich habe früher Jugendarbeit ganz viel gemacht. Und auch als meine Frau, als wir schon verheiratet waren, war unser Haus eigentlich immer offen. Ich kann mich kaum an einen Abend erinnern, wo wir allein zu Abend gegessen haben. Oft haben junge Leute auch bei uns übernachtet. Sie kamen Tag und Nacht und es war immer so, dass es selbstverständlich war, dass wir für sie da waren. Ne? So sind die junge Leute. Klingelten um 10 abends, ne? Ich machte die Tür auf, sagte, hallo Eckhardt, und waren schon bei mir im Schlafzimmer. Ich sagte, Moment, frag doch erstmal, ob ich Zeit habe. Oh ja, ja, ist in Ordnung. Ich wollte ja nur mal kurz. Das, junge Leute haben so einen herben Charme und sind oft sehr besitzergreifend. Das ist so selbstverständlich. Und ich dachte mir, das könnte bei Gott ähnlich sein. Vom Teufel sagt man ja, wenn man ihm den kleinen Finger gibt, dann nimmt er gleich die ganze Hand. Und ich dachte, hey, wenn ich mich auf Gott einlasse, wo bleibt dann meine Hobbys, meine Zeit für mich, ein genussvolles Leben zu leben? Ich bin ein barocker Typ, ich habe sehr viel Spaß an Lust und Unterhaltung und an Feiern und vielen Dingen mehr. Und das habe ich auch bei Christen so nicht unbedingt immer gefunden, ja, dass die so lebensbejahend mal eine Party machen und mal, ja, auf die Kacke hauen und so weiter. Und ich dachte mir, Mensch, wenn ich mich jetzt auf den Glauben einlasse, dann nimmt Gott gleich Besitz von meinem ganzen Leben und von allen Räumen meines Lebens und ich werde an die Seite gedrängt. So ist es nicht. Es gibt ein schönes Wort in der Bibel, das heißt, siehe, ich stehe vor der Tür des Hauses und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen. Gott tritt nicht Türen ein, nicht beim ersten Mal und auch nicht in den Folgezeiten. Er überrumpelt uns nicht. Eine Liebesbeziehung muss in Freiheit eingegangen und gelebt werden. Nicht manipuliert, nicht unter Zwang, nicht unter Drohung, sondern in großer Freiheit. Gott klopft an und sagt, ich hätte gerne eine lebendige Beziehung mit dir, weil du wertvoll bist, weil ich verliebt bin in dich. Aber du bleibst der Souverän. Und wenn du die Tür aufmachst, dann kommt er zuallererst in den Flur des Hauses und da wartet er. Und für viele Leute ist dann das auch schon die Endstation der Beziehung mit Gott. Die haben dann im Flur so ein Herrgottseckle. Ja? Das ist ja auch schon mal schön. Ne? In Bayern gibt es das ja in jeder Kneipe. Ja? In jeder Schule, in jeder Klasse. Aber das ist noch nicht so schmackig. Ja? Spannend wird es, wenn sie ihm die Türen ihrer anderen Lebensräume aufmachen. Nochmal, er drückt nicht auf die Klinke und geht rein. Sie müssen nur sagen, bitte. Zum Beispiel mal das Arbeitszimmer öffnen. Wie ist das eigentlich mit dem Burnout und wie ist das eigentlich mit dem Stress? Ja? Muss das sein? Sind wir so auf Leistung getrimmt, dass wir gar nicht aussteigen können? Ich glaube ja, dass es Stoßzeiten gibt, da muss man einfach mal durch und da muss auch mal eine Nacht durchgearbeitet werden und da muss auch mal richtig rangeklotzt werden, aber das darf doch kein Dauerzustand sein. Hat das was mit unserer Eitelkeit zu tun? Hat das was mit unserem Erfolgsdenken zu tun? Ist es wirklich so knapp, dass beide Ehepartner arbeiten müssen und das Fulltime und die Kinder in der Krippe landen? Es ist einfach so gewöhnlich geworden, dass es sowas wie eine innere Zelle, zu der wir uns zur Ruhe begeben, kaum noch gibt bei uns in unseren Familien. Mal zu sagen, Gott, zeig mir mal die Maßstäbe für mein Handeln. Ja? Was ist wirklich wichtig? Wo kann ich zur Ruhe kommen? Wir sind ja schon froh, wenn unsere Lebenskraft mit unserer Aufgabe deckungsgleich ist. Dann sagen wir, oh, das ist ja, Verehrte, das ist noch zu wenig. Denn wo bleibt die Kraft und Zeit zur Regeneration? Ja? Wenn Sie gerade so viel Lebenskraft haben, wie Sie Aufgaben haben, ja, dann werden Sie nicht mehr kreativ sein können. Die Aufgabe muss immer kleiner sein als die Lebenskraft, damit sie Zeit und Muße finden, neue Kraft zu schöpfen. So. Und das mal rauszufinden, kommt her und ruht euch aus. Mich bewegt sehr dieses spannende Wort Jesu, sorget nicht, was ihr essen und trinken werdet, danach trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Seid ihr nicht mehr als sie? Vielleicht kriegen wir eine neue Gelassenheit, ja, und müssen nicht diesen negativen Stress ständig erleben. Es gibt auch positiven. Das ist eben dieses Stoßzeichen, das klotze ich jetzt weg und da gehe ich ran. Aber wenn das permanent so ist, ja, dann verlieren sie die Lust am Leben. Also ihn mal ins Arbeitszimmer zu lassen und mit ihm zusammen zu überlegen, wie gestalte ich eigentlich meine Arbeit? Oder ins Wohnzimmer zu lassen und sagen, wie mache ich eigentlich das mit meinem Feierabend? Ja, ich bin ja fast jeden Abend irgendwo unterwegs und träume eigentlich mal davon, so einen Abend zu Hause zu sein und dann die Füße hochzulegen, ein schönes Glas Wein, eine Pfeife zu rauchen und Fernsehen zu gucken. Ja? Ich bin da gar nicht anspruchsvoll. Ja? Anständiger Krimi reicht mir schon, eine gute Talkshow. Ja? Und das mache ich ja dann ab und an nochmal. Aber ich mache die Erfahrung, selbst wenn ich es nur selten kann, dass das ganz selten erfüllte Abende sind. Ja? Man geht leerer aus dem Wohnzimmer ins Bett, als man reingegangen ist, ins Wohnzimmer, ist nicht so dolle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel mich um Leute kümmere, ja? Leute zu mir einlade, mit ihnen Kontakt halte, ist gar nicht anstrengend, macht Spaß. Und Leute gehen und sagen, du, ich fand das großartig, dass du mir diesen Abend geschenkt hast. Ja? Und ich muss gestehen, ich fand es auch besser, als nur vor der Kiste abzuhängen. Ja? Mal zu überlegen, wie gestalte ich meine Freizeit? Ja? Ist nicht kommunikativer Umgang mit Menschen viel aufregender und schöner, als sich selbst zu befriedigen? Klar. Schönes Buch zu lesen, auch mal Fernsehen zu gucken. Das sind alles gute Dinge. Aber ich denke, wir sollten viel fantasievoller sein. Die Zeit ist kurz, die wir haben. Ja? Und sich von Gott her mal sagen zu lassen, wie eigentlich regeneriere ich in meiner Freizeit so, dass ich morgens wieder Lust habe, zur Arbeit zu gehen. Ja? Oder mit meinem Gott mal in die Küche zu gehen und zu sagen, was schütt ich und fülle ich da eigentlich permanent in mich rein? Ja? Wie gesund und wie ungesund lebe ich eigentlich? Ja? Und wie könnte man es besser machen? Verehrte, wenn Gott in unser Leben kommt, will er eigentlich so ganzheitlich uns wieder auf die Bahn setzen. Ja? Und ich vertraue darauf, dass es immer zu meinem Wohl und immer zu meinem Heil ist. Zu hören, was kaufe ich ein, wie kaufe ich ein, muss es immer das Billigste sein oder bin ich eher mal auf der Schiene, Dinge zu entbehren und dann mal was Gutes mir zu leisten. So, darüber nachzudenken mit Gott, das ist etwas, was ich im Gebet mache, das ist etwas, was ich während der Autofahrt mache, das ist ständig ein nicht mich selbst fragen, sondern Gott fragen, Gott, wie siehst du das eigentlich? Kürzlich hatte ich in Harburg ein Thema, würde Gott bei Ikea kaufen. Ja? Und dann fragte ich Beate Link, die ich zufällig am Telefon hatte, und sagte, sag mal, Beate, was würdest du zum Thema sagen? Da sagte er, Beate, wie aus der Pistole geschossen, nein, er würde sagen, Herr, lass diesen Elch an mir vorübergehen. Ja. Oder ihn mal in meine Rumpelkammer lassen. Ja? Simplify your life. Küstenmacher hat da einen Punkt entdeckt, der für mein Leben ganz wichtig geworden ist. Ja? Dinge zu reduzieren. Wir laden immer mehr auf und immer mehr auf. Ja? Ich habe inzwischen unser Haus so durchorganisiert, dass nichts mehr in der Ecke ist, irgendwo, was ich nicht wirklich und meine Frau nicht wirklich brauchen. Ja? Und ich merke, es tut mir selber gut. Wieder Herr der Dinge zu sein. Herr der Ringe will ich ja gerade. Herr der Dinge zu sein. Und nicht diese Dinge über mir wie ein Messi zusammenstürzen. Das Gleiche gilt auch für andere, für die geistigen Lebensbezüge. Sie kennen das. Ja? 5 ungeschriebene Briefe, 2 Telefonate, die Sie noch machen müssen, bevor Sie die Welt retten. Ja? Das stresst. Dinge so zu ordnen, dass Sie abends sagen können, boah, es ist alles raus. In die Rumpelkammer des Lebens Gott reinzulassen, wo die vielen Dinge sind, an die Sie nicht rühren wollen. Ja? Ich sagte an einem der Abende, unser Innensein ist wie ein hochverstrahltes radioaktives Zwischenlager. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es durchknallt. Da kann man doch mal rangehen und sagen, du, da habe ich meine Probleme mit. Denken Sie an den vierten Abend. Ja? Also spannend wird das mit Gott eigentlich erst, wenn man ihn aus dem Flur in die einzelnen Bezüge des Lebens mit hineinnimmt. Ja? Dann beginnt die Kiste aufregend zu werden. Das Dritte, das ist nicht eines meiner Enkelkinder. Wenn die schon gewesen wären, hätte ich den Fotograf verdonnert, weil die ja viel schöner sind als dieses. Was ist das Wichtigste, wenn ein Menschenkind auf die Welt kommt? Es braucht unbedingt eine personale, wärmende, liebevolle Beziehung, um heilvoll erwachsen zu werden. Ja? Also ein Kind zu gebären und ihm einen Zettel in die Wiege zu legen, Milch steht in der im Kühlfach, ja? Und der Herd auf 3 drehen, so, das hilft dem Kind gar nichts. Ja? Es muss angesprochen werden, es muss gewickelt werden, es muss gefüttert werden, es braucht diese Beziehung. Und Jesus vergleicht mal in einem Gespräch mit einem Pharisäer, einem gebildeten Juden, dieses sich auf Gott einzulassen, sei wie eine neue Geburt. Ja? Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte das für mein Leben jetzt ein bisschen konkreter realisieren, den Glauben in meinem Leben, das soll eine Rolle spielen, ja? Dann brauchen Sie wärmende, heilvolle, freundliche Beziehungen. Wir nennen das Gemeinde. Ich sagte es an einem Abend schon mal, das Christsein ist eine Gemeinschaftsreligion. Ja? Das heißt, in dem Maße, wie Menschen sich auf Jesus zubewegt haben, hat er sie miteinander verbunden. Das ist spannend. Man müsste mal überlegen, wie Gemeinschaften so entstehen in aller Regel. Sie haben in der Regel, entweder sind es Zwangsgemeinschaften durch Familienbande, Bande, ja, oder es sind Sympathiegemeinschaften. Ich finde dich so nett. Oder es sind Interessengemeinschaften. Wir haben das gemeinsame Interesse. Alle drei sind keine wirklich tragenden Gründe. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Gemeinde diese drei Gründe eine ganz große Rolle spielen. Weil man sich sympathisch ist miteinander, wenn da jemand dazwischen kommt, der nicht mehr so sympathisch ist, geht man weg. Oder wir haben ein gemeinsames Interesse, darum ist man so lange zusammen, wie das Interesse hält. Wenn man sein Interesse besser woanders befriedigen kann oder ein anderes Interesse bekommt, bricht das auseinander. Die christliche Gemeinschaft ist was anderes. Wir sind nicht zusammengekommen, weil wir uns alle sympathisch finden. Wir sind nicht zusammengekommen, weil wir ein gemeinsames Interesse haben und schon gar nicht, weil wir alle verwandt sind. Sondern wir sind einem Ruf gefolgt. Gott lädt uns ein, durch Jesus zu sagen, hey, lass dich auf mich ein. Und da hat er mich eingeladen und hat dich und sie eingeladen. Und auf einmal kommen wir aufeinander zu und sagen, ach du Scheiße, der auch und die auch, hätte ich mir nie selber ausgesucht. Ja? So. Aber er hat gerufen und wir sind auf einmal zusammen. Und dann lernen wir zu entdecken, dass jeder auf seine Weise originell und dann irgendwo auch sympathisch ist. Ja? Aber das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass wir zusammen sind und uns gar nicht sympathisch finden. Aber wir wissen, wir sind zusammengerufen. Kinder brauchen eine lebendige Beziehung. Und Menschen, die mit dem Glauben wieder ernst machen, brauchen eine lebendige Beziehung. Ich kann mir die Worte, die ich zum Leben brauche, nicht selber sagen. Dietrich Bonhoeffer will wissen, ja, einer der wenigen Märtyrer im Dritten Reich der evangelischen Kirche, Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Ja? Ich kann im Augenblick nichts glauben, mir steht das alles bis hier, mein Leben läuft nicht rund. Und dann komme ich in den Hauskreis oder in die Gemeinde und dann erzählen andere, was sie mit Gott erlebt haben. Und ich sage, aha, dann ist er wohl noch da. Ja? Und das stärkt mich und gibt mir Mut, auch wenn ich nichts fühle von seiner Macht. Ist also ganz wichtig. Und jetzt kommt so eine Grundaussage. Was unterscheidet einen Christen von einem Moralisten? Ich habe das an einem Abend schon mal gesagt, ich will es aber jetzt nochmal unterstreichen. Ein Moralist ist auf die Bahn gesetzt und will und muss ständig werden. Besser werden, klüger werden, moralischer werden, edler werden, hilfreicher werden und so weiter. Er muss ständig werden. Er ist unter einem Zwang. Und wenn er nicht wächst und wird, dann hat er ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl. Bei Christus ist es genau andersrum. Sie sollen nicht werden, sondern sie sollen sein. Sie sollen nicht gehen, sondern sie sollen bleiben. Das Lieblingswort im vierten Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das vierte Evangelium, das Lieblingswort ist bleiben. Bleibet in mir. Und Jesus gebraucht ein Beispiel und sagt, wie die Rebe am Weinstock ist, so sollt ihr mit mir verbunden sein. Und dann wird die Energie und Lebenskraft von mir durch mich hindurch zu euch fließen und ihr werdet gute Früchte bringen. Es geht also nicht darum, dass du etwas machst, dich strebend bemühst, nach vorne dich entwickelst, sondern es geht darum, dass du bleibst. Bleib in einer lebendigen Beziehung mit dem auferstandenen, geistgegenwärtigen Herrn und es wird etwas in dir wachsen. Ich denke an so einen Apfelbaum. Ich habe genau vor meinem Arbeitszimmer einen Apfelbaum stehen, eine alte Sorte. Wir essen heute noch von den Äpfeln, die wir im Herbst geerntet haben. Ja. Und der steht da so für Bass und der tut gar nichts. Der Regen fällt, die Sonne scheint und irgendwann bringt der kleine Knospen und dann kommen da Blüten. Und dann gehen die Blüten wieder weg und man sagt, oh, wie schade. Und dann hängen da so grüne, unappetitliche Knubbel. Ja? Und im Laufe der Zeit wird die Knubbel immer größer und auf einmal werden sie rot und es hängen herrliche Äpfel dran. Und ich arbeite manchmal auch abends und spät nachts noch, ich habe diesen Apfelbaum nie stöhnen gehört. Boah, ich muss eine Frucht bringen, ich muss eine Apfel bringen. Nee, der steht da und es wächst. Und wenn es mal ein Jahr lang nicht wächst, dann braucht er die Ruhe auch. Im nächsten Jahr umso mehr. Und Jesus sagt, so soll es mit euch sein. Ihr sollt nicht euch bemühen, immer strebend und kämpfen, immer besser werden wollen. Nein, bleibt einfach in meiner Nähe. Und da, wo ihr mit mir in Kontakt seid, ereignet sich etwas. Meine Lebenskraft durchströmt euch und verwandelt euch und ihr werdet gute Früchte bringen. In dem Augenblick, wo ihr getrennt seid von mir, sieht schlecht aus. Da müsst ihr aus eurer eigenen Kraft zehren und die ist irgendwann verbraucht. Wie eine Blume, die man abschneidet, die steht wunderbar in der Vase und irgendwann wird sie welk. Ja? Sie kann sich nicht aus sich selbst heraus erneuern. Aber eine Rebe am Weinstock oder ein Ast am Baum oder ein Apfel am Ast, ja, kriegt immer wieder neue Kraft. Darum ist also das Wichtigste für einen Christen, ich will bleiben. Ja? Gibt so schöne Lieder im Alten Testament, das sind die Psalmen. Ich will bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, ich will bleiben. und dann erleben, was für Energie aus dem Bleiben in ihm sich in mir ereignet. Das klingt alles furchtbar theoretisch. Ich mache es mal praktisch jetzt. Dieses Bleiben ist nicht etwas Mystisches. Das ist was ganz Konkretes. Ja? Das ist übrigens der Abschnitt, von dem ich gerade gesprochen habe. Bleiben heißt für mich, in einer Gemeinschaft mit anderen Christen einmal in der Woche einen Gottesdienst feiern. Ja? Ich weiß, das ist eine Zumutung für viele. Ihr seid ja froh, wenn ihr das einmal im Monat schafft. Und zweimal. Man soll nicht übertreiben. Ne? Meine Frau und ich, wir haben uns das angewöhnt, seit wir verheiratet sind, keinen Sonntag ohne Gottesdienst. Das haben wir einmal so entschieden. Ja? Es gibt Ausnahmen. Ja? Dass wir so sagen, also pass auf, morgen verschlafen wir mal. Ja? Oder wir haben am Sonnabend irgendeine heiße Party gehabt und sagen, also ehe wir da im Gottesdienst vor uns hinmuffeln, ja, ersparen wir den Pastor und bleiben zu Hause. Aber die Grundentscheidung ist gefallen, kein Sonntag ohne Gottesdienst. Und Sie glauben gar nicht, was wir dabei erlebt haben. Ja? Das ist eine Stunde in der Woche, okay, mit Anfahrt und Abfahrt, vielleicht insgesamt 3 Stunden. 3 Stunden in einer Woche, die 7 mal 24 Stunden hat. 3 Stunden. Ja? Das sind Augenblicke, wo ich zur Ruhe komme, wo ich wunderbare Dinge erlebe. Ich denke an die Abende hier, was haben wir an Musik gehört? Wenn die da alle vorm Fernseher hockten und autistisch sich da bedienen ließen, hatten wir hier Live-Musik. Ja? Und es war schön. Ich denke an unsere Gottesdienste in meiner Gemeinde jetzt. Ja? Wir haben eine fantastische Kantorei. Allein dort hier zu sitzen und diesen 80 Personen großen Chor zu erleben. Und der singt jeden Sonntag, nicht in der gleichen großen Besetzung, aber es ist immer jeden Sonntag ein Chor da. Ja. Menschen zu begegnen, die wir im Alltag gesehen haben, uns zu begrüßen, danach einen Kaffee zu trinken. Und so. Und dann kommt eine Predigt. Eine Predigt, die ich kürzlich hörte, hat in meiner Frau und mir etwas bewirkt. Wir haben wieder Kontakt gesucht zu einem Verwandten, der sich seit mehreren Jahren uns verweigert hat. Wir haben immer wieder angerufen, immer wieder eingeladen. Nein, er wollte keinen Kontakt mehr mit uns haben. Ja. Und das war für meine Frau besonders schmerzlich, weil es ihr Bruder war. Einer ihrer Brüder. Ja. Und dann haben wir an dem Sonntag, nachdem es um Versöhnung ging, saßen wir zu Hause nach dem Gottesdienst. Meine Frau guckte mich an, ich guckte sie an und sagte, du komm. Lass es uns noch mal versuchen. Dieser Pastor hat uns das so liebevoll gesagt, dass darauf eine Verheißung, lass es uns noch mal versuchen. Ja, haben wir so ein bisschen gezögert, weil alle Versuche bisher gescheitert waren. Wir gehen zum Telefon, rufen an. Er ist am Telefon. Mensch, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, sagt er, stimmt auch. Wir sollten uns mal wieder treffen. Und dann haben wir noch in der gleichen Woche ein Treffen vereinbart. Es ist nicht ausgesprochen worden, was an Konflikten eigentlich dahinter steckt. Das soll auch nicht ausgesprochen werden. Das weiß jeder von uns. Ja? Es muss also nicht thematisiert werden. Aber seitdem haben wir einen Kontakt. Meine Frau ist glücklich über alles. Das hätten wir nicht, wenn wir nicht diese Predigt gehört hätten. Ja? Manchmal ist es auch eine langweilige Predigt. Ich kenne meine Kollegen, dann ist er schlecht vorbereitet. Oder es ist ein ja? Kommt doch vor. Ja? Hier, ihr Theaterleute, ihr seid doch auch nicht immer fit und voll da. Ne? Ja, aber da gibt es Lieder und alles Mögliche. Also für mich ist es eine ganz tolle Sache. Ne? Ich könnte so viel erzählen von Gottesdiensten, auch in fremden Ländern, wo ich nichts verstand, kein einziges Wort verstand. Und plötzlich kommt ein Lied, ja? Das mit einem anderen Text gesungen, aber dass ich so schön finde, ja? So ein schwedisches Volkslied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, auf Kroatisch. Ja? Herrlich. Ja, Ich lade euch also ein, das einfach mal zu disponieren, ob das nicht doch der Entwurf wäre, einen Sonntag mit dem Gottesdienst zu beginnen, um dann den Tag anders zu gestalten, als morgens im Bett zu krümeln, mit den Brötchen krümeln. Das ist ja auch nicht immer nur bequem. Und die Entscheidung muss allerdings grundsätzlich gefällt werden, wenn Sie es Sonntagmorgen fragen, sollen wir oder sollen wir nicht? Ja? Weiß ich, wie die Antwort ausgeht. Es ist besser, man hat eine Grundsatzentscheidung gefällt. So. Oder verabreden Sie sich gegenseitig. Ja? Sagen du, wir gehen gemeinsam zum Gottesdienst, ich hole dich ab, ja? Trinken danach einen Kaffee oder vorher noch. Dann fällt es einem leichter aufzustehen. Man möchte ja den anderen nicht einfach so sitzen lassen. Ne? Man muss sich doch ein bisschen selbst überlisten. Also, das heißt für mich bleiben. Oder aber, ich habe, so länger ich denken kann, und dann nicht mehr regelmäßig, weil ich einen so unregelmäßigen Beruf habe und oft irgendwo in der Weltgeschichte bin, aber wir haben uns in aller Regel immer noch mal am Sonntagabend in einem kleinen Kreis getroffen. Vormittags Gottesdienst, sonntagsabends in einem kleinen Kreis. Den haben wir uns gesucht, da sind wir auch nach Sympathie gegangen, man muss sich ja nicht gleich überfordern. Ja. Also überlegt, mit wem wären wir gerne zusammen? Haben gefragt, hättest du Lust, hättest du Lust? Ja, hatten sie. Ja. Da haben wir uns getroffen, haben miteinander ausgetauscht, wie geht es dir, was brauchst du? Ja. Und es entstand eine ganz intime Gemeinschaft. Haben miteinander Bibel gelesen oder irgendwelche guten Bücher gelesen, uns darüber dann ausgetauscht, haben füreinander und miteinander gebetet. Und das jeden Sonntagabend. Der Sonntag ist so ein guter Zeitpunkt, da ist so ein Loch irgendwie, das Wochenende ist gelaufen, ja, morgen geht's los, man kann nicht mehr auf die Kacke hauen, irgendwo groß ausgehen. Ja, so. Und zufällig waren die meisten von denen, die da in diesem Kreis waren, auch Skatspieler, komisch. Ja. Und wenn wir dann so um 10 Uhr abends Schluss gemacht haben, haben wir noch eine Runde Skat gespielt, so eine Stunde lang. Ja. Und wir haben uns immer darauf gefreut. Oft kam ich von irgendwo weit her, kam also gerade am Sonntagnachmittag an, hatte gerade am Vormittag irgendwo zu predigen. Boah, dann war es 6, dann kam 6:30 und dann dachte ich, ach Mensch, ich habe keine Lust noch mal rauszugehen. Aber wir hatten es ja versprochen. Also raus. Und wenn wir wieder kamen, 11, prima, war schön. Ja. Man muss sich da so ein bisschen immer selber überwinden. Ja. Den inneren Schweinehund. Ja. Ich glaube, dass das, was Jesus über Gemeinde sagt, nicht erlebt werden kann, wenn man sich einmal oder zweimal im Monat trifft, nebeneinander sitzt, Small Talk macht und wie auseinander geht. Einer trage des anderen Last. Seid füreinander da. In diesem Kreis, in dem wir da waren, haben wir uns in allen Bezügen geholfen. Babysitter, wenn wir in Urlaub fuhren, war der Kühlschrank voll, wenn wir wiederkamen, das war geheizt, ja, hatten andere einen Schlüssel aus diesem Kreis. Wir hatten uns ein Haus bauen müssen, weil ich in dem Ort, in dem ich Pastor war, dann das Pastorat abgeben musste. Wir wollten aber mussten in diesem Ort bleiben, weil ich da den Freundeskreis leitete, also haben ein Haus gebaut. Und auf einmal kam so eine Hochzinsphase. Und der erste Vertrag war ausgelaufen. Wir mussten für viel Geld, 7%, glaube ich, oder sowas, neu diese Zinsen aufnehmen für unser Haus. Und da dachte ich, Mann, wie machen wir das? Und an einem Abend, als es so die Runde ging, wie geht's euch? Ich sage, also uns geht's richtig gut, nur das macht uns jetzt echt ein bisschen Mühe. Wir überlegen, wie wir das hinkriegen. Och, sagt ein anderer, der Maurermeister, ich habe da 50.000 auf der Bank liegen. Da kriege ich 3%, die könnt ihr gerne haben. Ja? Und dann gehen wir einmal im Jahr schön essen miteinander und dann hat sich das. Da haben wir von dem 50.000 bekommen und da konnten wir wieder durchatmen. Einer trage des anderen Last, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Und da wird Gemeinde lieb, da freut man sich aufeinander. Ja? Wenn man sich nur so einmal sieht, es ist zu wenig. Ja? Aber ist ja schon schön, dass ich einmal komme. Ja? Man soll ja nichts übertreiben. Und etwas, was auch ganz zum Bleiben gehört, ist, wieder anfangen, in der Bibel zu lesen. Ja? Ich muss jetzt ja von Haus aus, also dienstlicherweise, und von daher kann ich klug reden, ich mache es jeden Tag. Aber ich muss gestehen, es zwingt mich auch, ich muss mich auch immer wieder zwingen. Wenn ich so andere Lektüre habe, ja, ein Wochenmagazin oder eine Wochenzeitung, die ich gerne lese, ja, die kann ich zu jeder Zeit lesen. So kurz nach dem Mittag nochmal hinsetzen und in dieses Magazin gucken oder in die Wochenzeitung gucken oder auch an Orten, wo man sonst mehr allein ist. Ne? Das geht so ganz nahtlos. Das ist bei der Bibel anders. Ja? Man merkt, man betritt ein anderes Land. Aber man merkt auch irgendwann, wenn man darin liest, es ist nicht so banal, wie das, was wir uns üblicherweise reinziehen. Ja? Wenn ich so 3-4 Wochen in Indien bin und wiederkomme, das Erste, was ich gucke, ist die Tagesschau. Und wissen Sie was? Ich habe jedes Mal den Eindruck, ich habe nichts versäumt. Ich habe nichts versäumt. Es ist genauso banal, es ist genauso dramatisch, es hat sich nichts geändert. Wenn ich aber die Bibel lese, habe ich das Gefühl, hier höre ich etwas, hier bin ich etwa so im Zentrum dessen. Ja? Und da erreichen mich Worte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, so. Und damit gehe ich in den Alltag. Also, ich lade Sie ein, sich das wieder so ein bisschen zur Gewohnheit zu machen oder überhaupt erst mal zur Gewohnheit zu machen. Ich sagte in einem Vortrag mal, dass ich so täglich in der Bibel lese. Sagte jemand, also das finde ich sehr gesetzlich, so täglich in der Bibel lesen. Ich sage, ich kann Ihnen das gerne erklären. Ja, das machen Sie mal. Ich sage, ich rufe Sie morgen Abend um 20 Uhr an und erkläre Ihnen das mal. Nee, morgen Abend, 20 Uhr geht nicht, da gucke ich die Tagesschau. Ich sage, jeden Tag? Ja, es gibt Gesetzlichkeiten, die sind auch gar nicht schlecht. Ne? Als ich noch bei meiner Kirche angestellt war, kriegte ich an jedem Ersten mein Geld überwiesen. Fand ich gar nicht gesetzlich. Ne? Es gibt auch gute Gesetzlichkeiten. Fangen Sie nicht an im Alten Testament, oder wenn ja, dann lesen Sie die Urgeschichte und die Vätergeschichten im ersten Buch Mose. Ja. Aber dann lesen Sie lieber nur die Psalmen oder lesen Sie vor allem die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und das immer wieder. Und lesen Sie nicht so häppchenweise, das ist, finde ich, langweilig. Also wenn ich mir einen Krimi häppchenweise reinziehe, ich bin jedes Mal sauer, wenn ich irgendeinen Fortsetzungskrimi sehe im Fernsehen und das Spannende kommt nächste Woche. Ja? Nein, ich möchte dann auch dranbleiben. So einen längeren Zusammenhang zu lesen, das ist Bleiben. Ja? Und ein anderes Bleiben heißt wieder beten. Meine Frau und ich, wir haben feste Gebetszeiten, das ist aber eher so etwas Allgemeines. Immer bei den Mahlzeiten beten wir. Nicht nur Tischgebet, sondern auch alles, was uns so bewegt. Ja. Das ist so die Grundversorgung. Ja. Da sage ich, hallo Gott, ich bin hier. Gibt es was Wichtiges? Dann kannst du mir sagen. So. Aber dann gibt es auch andere Zeiten, die ich mir richtig vornehme, ja, wo es auch um Meditation geht, wo ich mir ein Thema auch vornehme, sage, das möchte ich gerne jetzt klären. Ja. Und dann ein Stück spazieren gehe, in einen Park oder in einen Wald und mit Gott alleine bin. Manchmal vor mich hinrede, ja, und ich weiß, da ist jemand, der mich hört. Und ich spüre, wenn ich nach Hause gekommen bin, es hat sich etwas geweitet. Gebet ist eine unendlich kraftvolle Geschichte. Übrigens, das Beten war vor dem Denken. Ja? Das Denken ist eine säkularisierte Form des Gebetes. Denken heißt ja Fragen stellen. Wen fragen Sie eigentlich, wenn Sie sagen, wie mache ich das bloß? Wie mache ich das bloß? Fragt die linke Gehirnhälfte die rechte? Ja? Dann können Sie auch einen Witz erzählen, den Sie noch nicht kennen und lachen drüber. Ja. Ursprünglich waren wir angelegt darauf, ein Du zu haben. Ja. Und rudimentär ist das ja auch bei uns noch so. Wenn wir also in der Landschaft sehen und die schönen Berge sehen, mein Gott, ist das schön. Ach ja. Ja? Da ist noch so eine Ahnung, dass das Denken die säkularisierte Form des Gebetes ist. Ja? Wenn Sie betend denken, denken, beten, ja? Und dann lernen, so unablässig zu beten, während der Autofahrt, Sie sollen die Augen nicht schließen, das ist nicht so gut, ja? Aber während der Autofahrt können Sie beten. Ja? Übrigens fällt es Ihnen dann schwerer, jemanden in die Vorfahrt zu nehmen oder einem anderen, der in die Vorfahrt genommen hat, einen Vogel zu zeigen. Ja? Da ist dann so eine gewisse Hemmschwelle schon. Also ganz viel mit Gott, immer und alles, über alles reden, Dinge abgeben. Ich erinnere mich daran, als unsere Kinder so in meinem schwierigen Alter waren. Es fällt mir schwer, das jetzt so zu sagen, weil ich denke, sie sind immer noch in einem schwierigen Alter. Und jetzt kommen die Enkelkinder in ein schwieriges Alter. Also man hat ja immer schwierige Alter. Ne? Aber das war dann besonders schwierig. Ja? Wenn sie also morgens vom Hof fuhren und sie mussten zur Schule und die Ältere, meine Tochter hatte schon ein Auto, mein Sohn mit rein. Und das war morgens ein Staffellauf. Wir standen an der Tür mit meine Frau mit Kaffee, ich mit Brötchen, und dann zischten die uns vorbei und dann auf die Straße, die eisglatt war, und dann durch einen Wald, in dem schon 8 Kreuze standen. Und dann haben wir uns an den Kaffeetisch gesetzt und gesagt, Vater im Himmel, das sind deine Kinder. Ja. Pass jetzt auf, dass nichts passiert. Wir haben Dinge abgeben können. Und da kamen noch andere Krisen mit unseren Kindern, wo wir einfach nicht mit eingreifen, nicht handeln konnten, sondern von ferne zusehen mussten. Und dann zu sagen, Vater, du hast Mitverantwortung. Du hast uns diese Kinder gegeben, jetzt guck auch, dass das in Ordnung läuft. Ja, ablegen können. Beten ist eine irre schöne Möglichkeit. Und das Vorletzte. Sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also diese Aufforderung, etwas zu tun, zum Beispiel Gottes Gebote zu halten, das war für mich früher immer, boah, ja, jetzt kommt das Kleingedruckte. Ja, tu was, gehorsam sein, Gebote halten. Ich habe das im Laufe meines Lebens ganz anders erlebt. Ja, es kommt darauf an, unter welchen Konditionen man etwas tut. Ich erinnere mich, als unsere Kinder noch kleiner waren, waren wir in einem ganz zauberhaften Zirkus, einem Riesenzirkus, mit den, also heute glaube ich gar nicht mehr gibt, Krone ist vielleicht noch vergleichbar, Roncalli. Es war jedenfalls ein traumhafter Zirkus, mit Dompteuren und allem möglichen, und unter anderem einer Trapeznummer. Ja? Die schwebten da oben in der Zirkuskuppe schwerelos hin und her, griffen einander an den Händen, ließen sich wieder los, und das war also eine traumhafte Nummer. Und wir waren und gebannt, guckten da nach oben, und auf einmal verfehlte ein Trapezkünstler die Hand des anderen und stürzte nach unten. Ein Aufschrei, ich auch, und wir verfolgten den Sturz und sahen, während wir gebannt oben hochgeguckt hatten, hatten die unten ein Netz gespannt. Und dieser Sturz gehörte zum Programm. Der fiel ins Netz, wippte dreimal, machte einen Salto und stand. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn Fallen so schön ist, ja, dann übe ich doch zuerst einmal das Fallen. Ja. Will sagen, wenn die guten Anweisungen Gottes nicht unter dem Druck stehen, wenn du das nicht tust, dann, oder wenn du es nicht schaffst, dann macht es Lust und Spaß, die Dinge auszuprobieren. Ja? Ich sage gerne ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Ihnen einen Streifen auf den Fußboden malen würde, 30 cm breit, und Sie einladen würde, darauf zu balancieren. Wenn Sie nicht schwerst behindert sind, kann das jeder von Ihnen. Und Sie würden es auch machen. Wenn ich aber in 10 Meter Höhe einen gleich breiten Balken fest montiere und sage, alle mal rüber, keiner würde es tun. Sie wissen genau, ein Tritt daneben und es kostet Sie das Leben. Ja? Es sei denn, Sie sind Artisten. So ist es mit den Moralisten, wenn die scheitern, ja, dann scheitern die richtig. Ja. Und so die kommunistischen Führer in der Sowjetunion, die wurden dann wieder ausgebuddelt aus der Kreml, von der Kremlmauer, ja, und verbannt und sowas alles. Furchtbar. Bei Gott gibt es kein Scheitern. Sie können nie tiefer fallen als in seiner Hand. Und ob sie an allen Dingen fehlen, ja, sie fallen nie aus seiner Liebe. Das ist also so, als würde ich über ein Seil laufen und ich habe ein Trapez. Ich würde das so lange probieren, bis ich es kann. Ich würde wahrscheinlich dusselig fallen, aber der Gedanke, ich könnte da über das Seil tanzen, den finde ich schon schön. Ja. Wenn es nicht mehr bedroht ist mit Strafe, ja, dann ist es schön, Dinge auszuprobieren, die eigentlich unvernünftig sind. Liebe deinen Nächsten. Ja, liebe deine Feinde. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, geh mit ihm zwei. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt auch die linke da. Da habe ich gesagt, meine Güte, das ist in dieser Welt praktiziert ein fataler Unsinn. Aber probieren Sie es mal. Ja, Sie werden merken, Sie überwinden Feindschaften, wenn Sie nicht zurückschlagen. Ja. Irre, was ich da an Erfahrung gemacht habe. Will sagen, die guten Weisungen Gottes ausprobieren. Und gucken, pack ich es nicht. Wenn sie nicht, wenn sie scheitern, getrost sagen, kriegen wir morgen. Ja? Sie können nie aus Gottes Hand fallen. Darum macht es Spaß, die Dinge mal auszuprobieren. Wenn man einem Schüler sagen würde, der im Abitur steht, du pass auf, du hast dein Abitur, garantiert bekommst du es mit 2 oder auch 1, das steht schon mal fest. Ich bin sicher, der Schüler würde erst mal ein halbes Jahr nichts tun. Ja, so richtig vergammeln. Ja. Die Spannung ist raus. Die Angst vor dem Versagen. Und all, das muss immer gefeiert werden. Aber ich bin sicher, nach einem halben Jahr fängt der an und will was lernen. Ja. Und es ist ja nicht mehr Druck da. Und plötzlich macht das Spaß. Ich habe mit meiner Enkeltochter, die aus Bayern bei uns zu Gast war in den Osterferien, jeden Tag 3 bis 4 Stunden Latein geübt. Das müssen die. Verrückt. Ja. Und wir haben das so gemacht, dass es uns richtig Spaß gemacht hat. Ja. Es war wirklich so. Ja. Ihr macht das Spaß, mir macht das Spaß. Und weil kein Druck war und keine Schimpfen und keine Strafe und kein nichts, sondern wir haben gefeiert. Wenn wir ein Wort wieder wussten, ja, Häkchen gemacht, eine Karte weggelegt und neue Karte und so. Hat Spaß gemacht. Wir haben es gespielt und es hat was gebracht. Ja. Will sagen, Gottes Gebote halten ist nicht das, was die Leute glauben, dass es sei. Ja. Ein Joch, sondern es ist eine Lust. Ja. Und ein letztes. Sag mal, haben Sie irgendjemand gesagt, dass Sie jeden Abend jetzt 8 Abende lang in die Kirche rennen? Hat Ihnen nicht jemand gesagt, sag mal, hast du eine Meise? Bist du verrückt? Bist du total durchgeknallt oder so? Ja? Oder haben Sie es verschwiegen? Ja? Ich lade Sie ein, über das bisschen Glauben, was Sie haben oder was Sie meinen zu haben, ja, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Sie werden staunen, wie viel Offenheit bei Ihren Freundinnen und Freunden ist, wenn dieses Thema angeschnitten wird. Das ist das größte Tabu im Augenblick, das man in der menschlichen Beziehung hat. Und es ist das wichtigste Thema, das Menschen bewegt. Gibt es einen Gott? Was ist nach dem Tod? Wie gehe ich mit Versagen um? Ich habe herausgefunden, dass immer da, wo ich mit Menschen darüber angefangen habe zu reden, Leute sagten, schön, dass Sie einen Anfang gemacht haben. Wo kann man es denn sonst? Ja? Und jeder hat an der Stelle Fragen. Jeder. Ich habe 2 Skatfreunde gefunden, das hat sich so ergeben, ich sage nicht zu, weil es hat sich so ergeben, ja? Einer ist Prof in Lüneburg an der Uni, der andere ist Rechtsanwalt und wir spielen einmal im Monat Skat miteinander. Und dann kamen wir irgendwie auf Glauben zu sprechen. Ist bei mir natürlich auch einfacher, liegt am Beruf. Ja, so. Sag mal, du als Pope und so. Ja, so. Seit drei Treffen jetzt eröffnen wir unser Skatspiel mit Gebet. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Der Rechtsanwalt sagte, du sag mal, ich hatte einen stressigen Tag. Ich freue mich auf den Abend. Sag mal, kannst du nicht mal beten? Ich sage, ja, mache ich. Da waren wir mit ihm zu Hause. Wir wechseln mal. Ne? Und dann, Leute, es darf nicht ins Internet. Meine Güte. Auf jeden Fall, daran habe ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall, als wir dann bei dem anderen Skatfreund waren, wo er Hausherr war, fragte der andere, bei dem wir zu Hause gebetet haben, sag mal, hier könnte man doch auch beten, bei dir, ne? Ja, sagt er, bei mir kann man auch beten. Also hier, komm, Krause, beten mal. Ne? Ja. So. Ihr glaubt gar nicht, wie große Nähe und Sehnsucht Menschen haben. Wir reden nur nicht drüber. Man spricht nicht drüber. Ja? Fangen Sie an und reden drüber. Ihr Glaube wird wachsen und Sie werden anderen eine Freude machen. Sie werden anderen eine Freude machen. Reden Sie nicht von oben herab. Ja? Ich will dir mal sagen. Ja? So. Sondern auf Augenhöhe. Vom Glauben reden ist so, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zu essen gibt. Ja? Und wenn Sie so vom Glauben reden, werden Sie viele offene Herzen haben. Ich glaube, eins habe ich doch noch. Genau. Das sollte eigentlich, das war früher mal animiert, aber ich hasse diese vielen Firlefanz da. Da wuchs nämlich zwischen den Beinen dieses jungen Mannes so eine Pflanze hoch. Ja? Das müssen Sie sich jetzt vorstellen. Meine Frau ist leidenschaftliche Gärtnerin. Sie zieht Blumen. Und ich habe gedacht, wenn man die ziehen kann, würde ich ja auch Gärtner sein. Aber das kann man nicht ziehen, da muss man warten. Ja? Pflanzen und warten. Und dazu bin ich viel zu ungeduldig. Im Glauben habe ich gelernt, Geduld zu haben, mit mir selbst und mit Gott. Ja? Von den vielen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, fangen Sie an einer Stelle mal an, ja? Und gucken mal, wie es geht. Und nehmen Sie sich nicht gleich zu viel vor. Ja? Sie haben ja eine Ewigkeit Zeit. Als Christ gibt es ja keine zeitliche Begrenzung. Was Sie hier nicht schaffen, machen Sie im Himmel. Aber das eine oder andere fangen Sie einfach mal an, haben Zeit, Geduld, es wächst alles. So. So stelle ich mir und so lebe ich mein Christsein. Es ist eine wunderschöne Weise und ich denke, Sie werden es genießen. Schön, dass ihr wieder da seid, dass Sie wieder da sind. Wir wollen den Abschluss morgen mit einem Gottesdienst feiern. Und ich sagte schon an einem der Abende, wir wollen ein paar Elemente verfremden, dass sie uns wieder neu bewusst werden. Lasst uns beten, sagt der Pastor, und wir lassen ihn beten. Hm? Meistens sagt er noch, wir wollen jetzt stille werden, dabei war er der Einzige, der geredet hat. Und dann lasst uns beten. Morgen wird das anders sein. Wenn Sie reinkommen, werden Sie auf Ihren Plätzen einen aus Pappe ausgeschnittenen Apfel finden und einen Kugelschreiber. Und während die Musik spielt, also kommt eine Einladung und Begrüßung und ein Lied und sowas, das ist das Übliche, aber ich erzähle nur die anderen Elemente. Während die Musik spielt, können Sie auf diesen Apfel etwas schreiben, was Sie in diesen letzten 8 Tagen bewegt hat. Und dann wird hier vorne so ein Ast aufgebaut sein und dann gehen Sie hin und hängen diesen Apfel dort an diesen trockenen Ast. Und er wird immer roter und bunter. Und wenn alle Äpfel hängen, gehen 2 aus unserer Mitte, die werden vorher instruiert, um den Baum herum und lesen eine Frucht nach der anderen. Früchte lesen. Mhm. Und es entsteht aus unserer Mitte ein Gebet. Vielleicht schreiben Sie nur ein Wort drauf, vielleicht einen Satz. Was immer Sie gerade so im Herzen tragen, schreiben Sie es drauf. Es ist ja anonym. Wenn die Äpfel hängen, die sind alle gleich rot, dann beginnt man zu lesen. Sie werden merken, Ihr Gedanke kommt plötzlich in diesem Gebet vor. Vor Jahren habe ich mal was ganz Nettes erlebt. Da stand eine Frau vor dem Baum, hatte ihren Apfel in der Hand, drehte sich um zu uns und sagte, wenn ich das richtig erinnere, hat die ganze Kiste doch mal mit dem Apfel begonnen. Ich bringe meinen Apfel wieder zurück. Ich setze wieder Vertrauen. Das war eine tolle Idee. Das ist so ein Element, das wir machen wollen morgen in dem Gottesdienst. Und dann ein zweites. Am Ausgang, da wo auch die Gebetskarten liegen, liegt ein neutraler Umschlag und ein Blatt Papier. Und ich bitte Sie, nehmen Sie sich einen Umschlag und ein Stück Papier mit. Und dann, wenn Sie heute Abend, bevor Sie schlafen gehen oder morgen im Laufe des Tages einen Augenblick Zeit haben, schreiben Sie mal alles auf dieses Blatt, was Sie gerne loswerden wollen. Wenn Sie die Zeit nicht haben zum Schreiben oder wenn Sie das zu kompliziert finden, dann setzen Sie sich vor das leere Blatt und denken Sie es rauf. Und dann stecken Sie das Blatt in den Umschlag mit dem, was Sie geschrieben oder gedacht haben, und bringen den morgen Abend mit. Und dann haben Sie Gelegenheit, das alles, was Sie loswerden wollen, hier vorne vor dem Altar abzulegen. Am Ende unseres Gottesdienstes wird alles verbrannt. Was Sie geschrieben haben, wissen nur Sie und Gott. Und Rainer als der Gemeindepastor wird uns dann einen Zuspruch erteilen, dass alles, was uns belastet und was wir loswerden wollen, von Gott weggenommen ist, ein für alle Mal und nie wieder uns erreichen kann. Und dann vertrauen Sie diesem Zuspruch und Sie werden spüren, es, wie heißt das so schön neudeutsch, es macht was mit Ihnen. Ja? Das ist in jedem Gottesdienst eine Form Liturgie, in der sowas wie ein Beichte vorkommt, das Kyrie. Ja? Aber das geht so durch, wenn man denn überhaupt zum Gottesdienst geht, das fällt einem gar nicht auf. Sie sollen etwas ablegen. Unsere deutsche Sprache, ich glaube, das ist vor allem eine Eigenart der deutschen Sprache, ist reich an Bewegungsbildern. Ja, wir müssen aufeinander zugehen und keiner geht los. Ja. Ich lege etwas ab. Wir wollen das mal tun. Ablegen, eine Symbolhandlung. Symbole sind nie die Sache selbst, sondern sie deuten auf eine Sache hin. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ach, das finden Sie zu blöd, Sie haben das in Ihrem Kopf, was Sie gerne ablegen wollen, und Rainer steht dann vor Ihnen und spricht Ihnen zu, dass Gott Ihnen das alles abnimmt, dann gilt das Ihnen genauso, als wenn Sie das in einem Brief machen. Das ist nur eine Symbolhandlung. Aber oft sind Symbole so, dass man etwas deutlicher versteht. Wenn ich zu Reinhard sage, du, ich finde dich nicht so interessant, ja, das kann der verkraften. Ja. Wenn ich aber das mit einem Symbol verbinde, ja, dann hat er etwas länger davon. Symbole sind sehr, sehr, sehr kräftig und helfen uns, Dinge zu verstehen. Ja. Oder den hier, oder es gibt ja viele Symbole. Ja. Und wir sind arm an Symbolhandlungen. Das soll uns mal helfen, ich kann etwas ablegen. Luther nennt das den fröhlichen Tausch. Wir geben ihm all den Mist und er gibt uns die Zusage, das nehme ich euch weg. Oder denken Sie an das Beispiel, das ich an einem Abend gebracht habe, am 4. mit dem Filmcutter. Ja, das schneide ich raus und kitte den Film wieder neu zusammen. Sie werden das spüren, dass es so ist. Eine Form der Beichte, und inzwischen haben Sie ja keine Angst mehr vor Beichte, ich bete, das ist was Schönes. Und dann machen wir etwas Drittes. Und bei allem, was wir machen, müssen Sie nicht mitmachen. Sie können an Ihrem Platz sitzen bleiben und sagen, ich mache so einen Gedanken mit oder es ist nicht mein Ding oder sowas. Also die Freiheit, wie an allen Abenden, haben Sie natürlich auch morgen im Gottesdienst. Zwingen Sie sich bitte zu nichts. Ja? Vor allem nicht zu dem Dritten. Sie haben gestern ein Gebet bekommen. Und für die, die gestern nicht da waren, es liegt noch dort, diese grüne Karte. Ja. Sie sollen morgen Gelegenheit haben, dieses Gebet laut zu beten, wenn Sie das wollen. Ein Antwortgebet. Sie antworten damit und sagen, Gott, ich habe verstanden. Du magst mich, du liebst mich, du willst, dass mein Leben gelingt und ich will mir deine Liebe gefallen lassen. Ein Geschenk ist immer umsonst. Ja? Das hat bei uns auf dem Dorf nicht. Da wird immer das im gleichen Wert wieder geschenkt. Ne? Ja. Aber normalerweise ist es umsonst. Aber annehmen sollte man es. Das heißt also, das ist schon etwas, was ich von mir aus willentlich tun sollte. Vielleicht machen Sie das zum ersten Mal, dass Sie sagen, ja, dieser latente Glaube in mir oder der Unglaube ist zu einem permanenten, festen Glauben geworden. Es wächst da in mir was. Und das will ich auch bestätigen. Und Sie machen das zum ersten Mal. Dann tun Sie es. Tun Sie es aber nur, wenn Sie es wirklich wollen. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist jetzt dran, das mal zu machen. Ja? Wenn Sie das Gefühl haben, nee, das ist nicht dran bei mir. Da bin ich noch nicht. Dann seien Sie nicht traurig. Gott wirft Ihnen keinen Stein hinterher oder schimpft Sie aus oder ich weiß nicht, bestraft Sie. Es gibt eine andere Gelegenheit. Ja? Dann war das nicht Ihre Gelegenheit. Aber wenn Sie nur ein mulmiges Gefühl dabei haben, dann überwinden Sie das mulmige Gefühl. Denn natürlich ist das schon ein hochjuristischer Akt, Gott zu sagen, ich will dich, ich will deine Liebe. Ja? Es ist eine Konfirmation. Ich habe Latein bei Asterix gelernt, aber so ein bisschen weiß ich das. Als ich das erste Mal in den USA war, sagte mir eine freundliche Frau am Tresen, please don't forget to reconfirm your ticket. Ich sagte, was? Da kam ein Wort, was ich nicht kannte. Und dann zeigte sie mir, dass auf dem Ticket stand, reconfirmare. Und das wusste ich, was das ist. Rückbestätigen. Heute muss man das nicht mehr. Aber mir sind manche Flüge in Indien ausgefallen, weil ich vom Busch aus nicht reconfirmen konnte. Der Flug ist gebucht, der Platz ist reserviert, aber wenn Sie nicht bestätigen, sagen Sie, ich trete nicht an und dann fällt der Flug. Konfirmation, das hat unsere Kirche mal eingeführt, weil ein unmündiges Kind eigentlich nicht weiß, was da geschieht in der Taufe. Ja? Ich wünschte mir auch, wir würden bald zu der Tradition zurückfinden, wieder Menschen zu taufen, die auch wissen, was sie da erfahren. Ja? Das ist viel schöner. Man muss schmecken und sehen. Das ist ein Symbol, das ist so kräftig. Dass es am Kind geschieht, ist eigentlich schade. However, und dann hat unsere Kirche eingeführt, dass Jugendliche das bestätigen sollen, was ihnen da in der Taufe geschenkt wird, nämlich die Liebe Gottes. Das ist auch zu einem Ritual verkommen. Ja? Sie hätten die Gelegenheit, morgen zu reconfirmen, zu bestätigen, ja, ich will. Ob Sie getauft sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Der Glaube ist wichtig. Ja? Das kann man zum ersten Mal machen, das kann man zum wiederholten Mal machen. Ja? Das kann man immer wieder machen. Aber wichtig ist, dass man sowas mal macht, damit man weiß, das ist nicht nur eine Einbildung, es hat einen geschichtlichen Ort. Ja? Und dann werden Rainer und ich rumgehen, ihnen die Hände auflegen und sie segnen. Signum, segnen, Hand, da ist ein Vertrag rechtskräftig, wenn das Signum drunter ist. Ohne Unterschrift gilt er nicht. Und wir wollen ihnen die Hände auflegen und wollen ihnen zusprechen, dass sie in Zeit und Ewigkeit mit Gott verbunden sind und dass niemand und nichts sie je wieder trennen kann. Und dann verlassen sie sich nicht auf ihre Gefühle, sondern verlassen sie auf diese Zusage. Ja? Die Gefühle spielen manchmal Karussell mit uns. Ja? Aber solche juristischen, schreiben Sie sich das auf Ihre Gebetskarte rauf. Morgen ist der 25. Ne? 26. Am 26. habe ich die Zusage bekommen, dass Gott mich nie mehr lässt. Punkt. Ja. Auch hier wieder, tun Sie, was Sie empfinden, tun zu sollen und lassen Sie sich nicht durch eine Gruppe beeinflussen und in irgendeine Richtung zwingen, wo Sie sagen, man kann ich ja jetzt nur nicht Nein sagen und jetzt muss ich auch dahin. Haben Sie die Freiheit, wie wir sie an all den Abenden hatten. Okay? Und das Letzte ist, wir feiern gemeinsam ein Abendmahl. Das ist eines der schönsten, jetzt sage ich als Lutheraner was ganz Schlimmes, aber ich glaube es so, eines der schönsten Symbole. Ja. Sie wissen ja, die katholische Kirche lehrt, dass sich im Abendmahl durch die Einsetzung des Priesters Wein in Blut und die Oblate in Fleisch Christi verwandelt. Und das kann ich nicht denken. Das ist für mich Mystik. Das ist entstanden aus der Lehre, aus der Bibel, wo da steht, bei der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ja? Aber ich bin überzeugt, es ist ein Symbol. Und Luther, da er ein bisschen katholisch war und ein mittelalterlicher Mönch war, hat er gesagt, das kann ich auch nicht so glauben. Und hat dann also die Konsubstantiationslehre gelehrt, nämlich, dass ich nur für den Glaubenden das Brot in Fleisch und der Wein in Blut verwandelt. Und Johannes Calvin, der Reformator der reformierten Kirche, war Jurist, aufgeklärter Jurist, und hat gesagt, papalapap, das ist ein Symbol. Ja, da verwandelt sich gar nichts. Und an der Stelle bin ich nicht Lutheraner, sondern Reformierter. Es ist ein Symbol. Für mich ist das Abendmahl auch nicht konfessionell gebunden. Das heißt also, ein Katholik darf zum Beispiel kein Abendmahl, evangelisches Abendmahl nehmen, der tritt aus seiner Kirche aus und sowas alles. Und innerhalb der evangelischen Kirche gibt es auch die ganz evangelischen, die lassen auch die anderen evangelischen nicht zum Abendmahl, weil die das anders sehen. Papalapap. Ja. Jeder ist eingeladen, ich denke, ihr seht das genauso, ne? Jeder ist eingeladen, egal was er glaubt, egal ob er zur Kirche gehört oder nicht zur Kirche gehört, wer Hunger hat, soll essen. Ich finde das ein schönes Symbol, weil ich denke immer dran, wenn ich zum Abendmahl gehe, da ist ein ganz langer Tisch und da oben sitzt mein Herr mit seinen Jüngern und dann geht dieser Tisch durch die Geschichte und Augustin sitzt da drüben, ich sitze neben Martin Luther und dann geht das so weiter, ja, bis in die Jetztzeit hinein. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr dann bei mir seid, dann werden wir ein endloses Gastmahl halten. Und das soll uns erinnern an das, was Jesus getan hat, dass er gelebt hat, dass er mit uns gefeiert hat und dass er wieder feiern wird in der Gemeinschaft, wenn wir mit ihm eins sind. Das werden wir dann noch feiern. Und zum Schluss gibt es noch einen Segen, damit keiner ungesegnet nach Hause geht. Segen, hat jemand mal gesagt, ist ein Kuss Gottes. Eine handgreifliche Liebeserklärung Gottes. Auf diesen Gottesdienst freuen Sie sich. Das ist kein öffentlicher Gottesdienst, aber all die, die auch zu Hause das mitgehört haben über MP3, sind eingeladen, dazu zu kommen. So Fremde, die jetzt nicht das Seminar mitgemacht haben, sind eher irritiert, wenn sie dann morgen kommen. Aber all die, die ein paar Mal da waren und es auch mithören, Ich grüße übrigens alle Hörer, ne? Sind herzlich eingeladen.